Die Erderwärmung ist von Menschenhand gemacht. Das ist nun wieder mal bestätigt und die Sommerzeit auch. Was macht die Erderwärmung mit uns? Das kann man vielfach beobachten, aber was macht die Sommerzeit mit uns ganz aktuell? Was macht die Sommerzeit mit Sergei Lochthofen? Hat er sein Espresso schon getrunken oder hat sie ihn auch verwirrt? Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Als Selbstständiger stehe ich natürlich früh mit den Vögeln auf, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist der Unsinn langsam so weit, dass man ihn abschaffen könnte. Denn wenn jemand früher aufstehen will, soll er es ja tun. Aber warum müssen das alle machen? Ökonomischen Nutzen erkennt man wohl in der Sache nicht.
Das ist ja so ein Selbstläufer, habe ich das Gefühl. Es hat sich verselbstständigt und alle scheuen eigentlich den Schritt zurück, weil es ihnen zu kompliziert ist und zu aufwendig?
Ach naja, kompliziert ist ja auch die Umstellung. Also ich kann mich erinnern, die ganze Geschichte ist ja irgendwann in den 80er Jahren so angelaufen, richtig. Und nach kurzen Versuchen war man in der DDR dann zu der Überzeugung gekommen, das bringt nichts. Die DDR war ja immer energieklamm. Die viele Braunkohle, die man da, oder Leipziger Muttererde, die man da verbrannt hatte, war ja ein guter Beleg dafür. Und war schon auf dem Weg, das wieder abzuschaffen, obwohl das mitten in Europa natürlich schwer geht. Du hast ja Nachbarn und alles, wenn da die Zeiten sich überall verändern und bei dir nicht, dann ist das schon sehr schwer. Und dann hat man in der Sowjetunion, die ja ein bisschen hinterher war bei solchen Sachen, wie so oft im Leben, also die hatten die Umstellung nicht gleich mitgemacht, kam dann in der Pravda ein großer Beitrag, dass man das machen muss. Und in der DDR hätten sie so gute positive Erfolge gehabt damit, dass man das unbedingt machen muss. Da muss die DDR wieder zurückrudern, obwohl sie nichts dergleichen festgestellt hatte. So ist manchmal Politik und so sind wir Opfer dieser Dinge. Und das wird heute weitergemacht, obwohl alle anderen wissen, ja, es bringt eigentlich nichts. Mir würde eine normale mitteleuropäische Zeit übers Jahr reichen.
So ist es, wenn Propaganda wirkt, dann läuft das eben so. Ja, die Isolation der DDR, das wäre ja dann eine gewesen, wenn die als einziges Land in Europa keine Sommerzeit gehabt hätten. Jetzt erleben wir gerade eine Isolation der Türkei oder ist das nur medial? Denn das ist ja ein NATO-Partner, der ja irgendwie ausschert, aber trotzdem relativ milde behandelt wird. Oder ist da mein Eindruck falsch?
Das ist sicherlich nicht falsch, die werden milde behandelt, die sind auch in ihrer ganzen Entwicklung im Augenblick, ja, die neigen auch sehr stark zum Autoritären, allein wenn Sie heute Morgen den Erdogan gehört haben, was der wieder in seiner Siegesrede verkündet hat, dass er die Feinde vernichten wird und so, die Wortwahl hier bei uns würde gleich dazu führen, dass derjenige gleich wieder abgesetzt wird. Das ist in diesen Räumen Osteuropa, Südosteuropa und weiter bis nach Asien natürlich ganz anders. Dann muss der Mann noch ein Mann sein und wenn man Sieger ist, muss man die Feinde vernichten. Also es ist noch ein langer Weg, bis wir da ein bisschen, sagen wir mal, Zivilisiertheit reinkriegen und die Tatsache allein, dass 9 Tote, glaube ich, bei diesen Kommunalwahlen in der Türkei zu beobachten waren und so tragischerweise zu verzeichnen war, das ist ja schrecklich. Ich meine, und das ist ein Land, in das viele Menschen ihren Urlaub fahren und es als ganz normal empfinden.
Kommen wir mal zur Türkei. Quatsch, wir sind bei der Türkei. Wir gehen jetzt mal wieder auf die Krim, in die Ukraine. Wenn ich mir da angucke, wer da zukünftig dieses Land regieren wird, da kann man sagen, das ist das Land der Milliardäre, zumindest an der Spitze der Oligarchen. Da wird dann der Bock zum Gärtner gemacht oder ist das eine ganz normale Entwicklung, dass die Geld haben, sie es auch leisten können, ein politisches Amt zu übernehmen?
Ja, das ist sicherlich in diesen Ländern auffällig. In Amerika ist es für uns selbstverständlich. Also der Kennedy-Clan, der Bush-Clan, die sind ja alles sehr reiche Leute, die daran gekommen sind. Es sind ja nur selten, wie bei Obama, sagen wir, Quereinsteiger, nicht aus der Elite des Landes. Dass das hier so passiert, das muss uns ja verwundern. Ich meine, wenn wir die letzten 25 Jahre nehmen, haben aber auch die Politiker und die politische Klasse zum Teil in diesen Ländern, das betrifft ja nicht nur die Ukraine, ich meine, die Krim ist weniger wichtig in dem Zusammenhang, sondern auch Slowakei, Tschechien, auf dem Balkan. Also die Tatsache, dass man nach diesen ganzen Politikern plötzlich das Gefühl hat, die ganze Kaste ist verkommen. Also das heißt, die Leute, die da an die Macht gespült worden sind, nachdem das Alte zusammengebrochen war, die tauchten nicht viel. Und nun hofft man, dass ähnlich wie in Italien, Berlusconi, der hat Milliarden gemacht, also würde das Land auch wirtschaftlich gut verwalten. Ich glaube, das ist eine weitere Illusion, mit tun die Menschen leid. Am Ende werden sie wieder eine Enttäuschung erleben. Diese Millionäre und Milliardäre verstehen es gut, in die eigene Tasche zu arbeiten, das mag ich ja ihnen unterstellen. Aber ob sie wirklich den Ländern weiterhelfen, ich wage es zu bezweifeln.
Wir haben über die NATO gesprochen. Da gibt es jetzt die Diskussion, ob die NATO nun weiter Richtung Russland rückt. Ist das nicht auch ein Spiel mit dem Feuer?
Selbstverständlich. Wir müssen hier auch sehen, zu Recht kritisieren wir Putin, zu Recht kritisieren wir die Annexion der Krim. Aber gleichzeitig macht der Westen natürlich auch Schritte und Fehler, die so nicht gemacht werden dürfen im 21. Jahrhundert. Aber das hängt auch damit zusammen, dass die Interessenlage unterschiedlich ist. Die Amerikaner haben ein ganz anderes Interesse im Verhältnis zu Russland als Europa. Wir möchten vernünftige Nachbarschaft, vernünftige Wirtschaftsbeziehungen. Wir sind sehr verflochten mit den Russen. Das heißt, wir müssen an einer Stabilität dort interessiert sein. Die Amerikaner betrachten Russland nach wie vor als Konkurrenten. Man ist die Nummer eins in der Welt und fürchtet natürlich durch die Russen und die Chinesen, dass die sich zusammentun und die Amerikaner unter Druck setzen. Das heißt, dass man auch in der Welt nicht mehr so ohne weiteres das Sagen hat. Und da ist eine Schwächung der Russen für die Amerikaner sehr günstig. Aus diesem Grunde betreiben die alles in der Ukraine, um das zu verwirklichen. Und diese Reaktion der Russen, die sehr extrem ist, hat natürlich auch was mit dieser Provokation zu tun. Man macht einen Fehler, die Ukraine zum Spielball dieser ganzen Dinge zu machen. Es ist ein trauriges Land in einem traurigen Zustand. Die Menschen tun mir einfach leid. Wenn ich jetzt dran denke, dass IWF kommt und sagt, also die Renten müssen runtergesetzt werden. Die haben gar keine Renten aus unserem Verständnis. Das heißt, es wird vielen Menschen auch sehr viel schlechter gehen. Das ist nicht gut. Und wenn Sie dann noch diesen Timoschenkos und die anderen da im Hintergrund sehen, ich vermute, Sie haben das ja auch mitbekommen, oder die Geschichte mit diesem Fernsehsender, wo Vertreter dieser Partei, die da mit in der Regierung sitzt, da reingegangen sind und gewalttätig geworden sind. Das zeigt dir, was für merkwürdige Partner wir da haben. Und von Werten in dem Zusammenhang zu sprechen, ist ja nur wirklich der Hund.
Nun ist der Ruf nach Sanktionen nicht nur laut geworden, sondern die sind ja zum Teil schon in Kraft.
Herr Rose, ich glaube, diese Sanktionchen, die Sie da beschlossen haben, Gott sei Dank haben Sie noch nicht mehr gemacht, weil ich glaube, dahinter steht auch keine vernünftige Idee, sage ich mal. Wir brauchen nur in den Iran zu schauen, wie lange so etwas dauert. Also ich glaube, wenn Sie den Hund und die Köchin von Putin gesagt hätten, dass die nicht einreisen dürfen in Europa, in Westeuropa, das wäre vielleicht wirkungsvoller gewesen als diese paar Hanseln, die Sie da genannt haben in diesen Listen.
Ich wollte nur sagen, dass die Sanktionen ja möglicherweise wirkungslos sind oder sogar das Gegenteil bewirken, dass Russland dann sich Richtung China wendet und die Chinesen sich schon die Hände reiben und sagen, wir sind eigentlich die Gewinner dieses Konfliktes, da können wir bessere Geschäfte mit den Russen machen.
Das ist eindeutig so. Sie haben ja auch gesehen, einer der Oberchinesen war ja bei uns zu Gast, wie freundlich die lächeln die ganze Zeit. Sie haben sich in der UNO Stimme enthalten. Das heißt, sie lassen sich Optionen nach dem Westen, nach dem Osten offen. Die Chinesen verfolgen natürlich eine eigene Politik. Sie möchten die Amerikaner schwächen, aber sie möchten das Ganze nicht rabiat machen wie die Russen, die ja wirtschaftlich nichts zu bieten haben. Die Chinesen haben wirtschaftlich zu bieten. Sie sind sehr verflochten mit Amerika. Eine sozusagen Krise in Amerika ist für die Chinesen auch nicht gut im Augenblick. Schwächelt auch ihre eigene Wirtschaft. Das heißt, die legen das Ganze viel langfristiger an und da spielt die Ukraine höchstens am Rande etwas. Da ist nichts zu holen. Verstehen Sie? Für die Amerikaner, für die Europäer ist das alles ein strategischer Aspekt. Die Chinesen sehen das pragmatisch wirtschaftlich und sagen, da ist doch nichts zu holen, was sollen wir mit denen da machen? Natürlich versuchen sie die Russen sehr stark an sich zu binden und die Russen fühlen sich geschmeichelt auf diese Art und Weise. Also da gibt es auch Fehleinschätzungen.
Die asiatische Weisheit, da kann man wahrscheinlich noch einiges von lernen. Kommen wir mal nach Thüringen. Ich weiß nicht, wie viel Weisheit da unterwegs ist. Da könnte es ja dann im September tatsächlich einen Machtwechsel geben. Die Optionen sind ja vielerlei. Wir haben schon drüber gesprochen. Schwarz-Grün ist möglich. Es ist Rot-Rot-Grün möglich. Es gibt die ersten Gespräche. Und jetzt ist natürlich klar, was vorher schon klar war, dass Bodo Ramelow die Linken in den Wahlkampf in Thüringen führen wird. Das sind alles keine Überraschung?
Nein, da ist keine Überraschung. Die hätten ja schon das letzte Mal diesen Wechsel vollziehen können. Die Frage ist, ob der Leidensdruck groß genug ist bei der SPD auf der einen Seite zu sagen, wir wollen es mal anders versuchen, da muss ein Schnitt kommen, da muss nach 25 Jahren CDU was Frisches rein, ob das gut ist, ob das besser ist. Darüber kann man sich lange unterhalten, aber es ist natürlich eine bisschen eingefahrene Situation und dass die CDU ihrerseits sagt, mein Gott, ihr seid mit uns jetzt wunderbar gefahren die ganze Zeit, wir haben euch doch nett behandelt, die kleine Phase mit Althaus ist überwunden, Frau Lieberknecht ist der SPD viel mehr zugetan, als es ihr Vorgänger war. Das heißt, da gibt es natürlich auch Spielraum auch noch für die CDU, ich würde sie ihr nicht verloren geben. Aber ich habe das Gefühl, auch in der Art und Weise, wie Ramelow es diesmal macht, ist er taktisch klüger. Das Verhältnis, das gespannte Verhältnis zum Matschi spielt nicht so eine entscheidende Rolle. Da sind immer Männer-Hahnkämpfe, wer ist besser, wer ist stärker, wer ist schöner und so weiter. Das spielt jetzt im Verhältnis zu der Linken eine geringere, zur SPD eine Rolle. Frau Taubert ist da weniger eitel, auch bei den Grünen ist weniger Eitelkeit. Aber da gibt es noch viele unklare Geschichten. Schaffen es die Grünen, proper in den Landtag zu kommen? Schafft es die AfD? Wir wissen ja nicht, wie die Kommunal- und jetzt vor allem die Europawahl für die ausgeht, wenn die Aufschwung haben. Da kann es sein, dass der Herbst nochmal mit davon getragen wird. Also da gibt es noch ein paar ungewisse Dinge und ich glaube, jetzt im Augenblick darüber zu spekulieren, ist noch ein bisschen früh.
Hm. Somit haben wir noch jede Menge Gesprächsstoff bis zum September, bis zur Landtagswahl. Ich freue mich auf diese Plaudereien, jeden Montag kurz nach 9 und natürlich auch im Netz immer nachhörbar. Herr Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche. Sie haben ja noch zu tun. Angenehm ist es aber schon, denn Sie sind in den letzten Zügen Ihres Buches.
Ja, das ist natürlich angenehm, wenn ein Verlag auf einen zukommt und sagt, möchten Sie nicht gerne etwas machen? Das passiert nicht so oft in dieser Welt. Und ich habe aber natürlich auch ordentlich zu recherchieren. Das ist ja ein Sachbuch, das ist ja der Unterschied zum Roman. Da setzt man sich hin und wenn man ein bisschen Fantasie hat, fällt einem da viel ein. Da kann man dann das eine oder andere schreiben. Das ist jetzt was anderes. Hier geht es ja um Ereignisse, die sind nachprüfbar. Die handelnden Personen leben zum Teil oder haben das auch erlebt. Und da ist für mich natürlich auch durch die Recherche immer wieder auffällig, dass man natürlich aufs gleiche Ereignis, an dem man teilgenommen hat, sehr unterschiedliche Perspektiven hat. Das heißt, der eine findet das wichtig, du findest das wichtig. Der eine kann sich an das erinnern und du an was anderes. Und jetzt immer die Frage, was ist davon, sag ich mal, tatsächlich für den Leser interessant? Da bin ich mir immer nicht ganz so sicher. Ich bin da zwar, sag mal, durch meinen Beruf schon lange unterwegs mit Texten, aber Unsicherheit entsteht da immer wieder. Und so ein langer Text, also so 400 Seiten, das zusammenzubringen und so, das ist schon für mich auch eine ziemliche Herausforderung. Insofern, sage ich mal, bin ich ganz leise und hoffe, dass ich es hinkriege.
Ich wünsche Ihnen dafür ein glückliches Händchen. Schön, dass wir trotzdem noch miteinander plaudern und dann viel Kraft für die Endphase Ihres Buchs.
Danke sehr.
Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
Jawohl, dass die Sonne rauskommt vor allem.
Unbedingt. Ciao.
Tschüss.